Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Dieses Nichts, das er da uns erahnen lässt und so weiter. Ne? Wo ist er jetzt? Ja, also das ist, wow. Eigentlich denke ich, ist die Weltkugel ein einzig Flieger, der Komposthaufen. Ne? Also,
Der Sieg über die Biologie.
Ja, das ist gut.
Du hast wieder ein Jahr der Schwerkraft getrotzt, den Zerfall überlistet. Und
ja, das feiert man wahrscheinlich eh wirklich implizit. Wenn ich für diese Frage, seit ich das beruflich mache, immer einen Euro kriege, hätte ich schon viel Geld. Ne? Früher noch, wenn ich gesagt habe, ich bin Bestatter, wie ich noch Bestatter war, das macht natürlich was. Da bist, ob du willst oder nicht, du bist der Mittelpunkt des Abends.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Ich habe hier heute was ganz Besonderes vorbereitet und zwar passend zu unserem neuen Podcast-Cover, das ich es rauskriege. Ein Cocktailglas habe ich vor mir stehen mit einem bunten Getränk drinnen und etwas Glitzer und daneben eine Tasse, die bis oben hin gefüllt ist. Jetzt wird da gleich das Wasser im Mund zusammenlaufen mit deinem geliebten Käsepappeltee.
Das ist sehr gescheit.
Schön, gell? Also rein optisch schreit hier alles nach Party.
Bei dir zumindest.
Der Grund, wir beide stoßen heute auf unsere 30. Folge an, zu der wir euch hiermit nochmal herzlich begrüßen dürfen. Aber unglaublich, Martin, 30 Gespräche über den Tod und das Leben bisher. Warte mal, wir stoßen mal kurz an.
Jawohl, Prost.
Prost, cheers.
Ah, guter Tee. He? Du hast sicher einen Alkohol drin da in deiner.
Na, sowieso.
Was das kann ja heiter werden.
Aber kann ich es gar nicht mehr abstellen. Ja. Aber das ist ja bei manchen Podcasts ein biblisches Alter, so 30 Folgen.
Ah, wirklich?
Ja. Ich weiß gar nicht. Bei manchen noch sehr jungfräulich, aber bei manchen ist immer Frage der Perspektive.
Ja, manche waren ja gar nicht so kurz, ne? Also wir haben einige, sind ja eine Stunde auf oder so, oder Dreiviertelstunde, oder?
Ja, das weiß ich. Ich habe sie geschnitten, ja.
Ja, eben, Das sind ja keine 10-Minuten-Geschichten, sondern Wahnsinn, ja.
Ja, so Jubiläen, was ja viele nicht wissen, du bist ja so überhaupt kein Jubiläenmensch, zumindest wenn es um deinen Geburtstag geht, wenn ich das verraten darf, das magst du so gar nicht. Warum eigentlich?
Also der Geburtstag ist der Geburtstag, aber was ich nicht mag, was du glaube ich meinst, ist, dass man nicht, ich will nicht beschenkt, diese Geburtstagsgeschenke braucht.
Ach so, es geht nur um die Geschenke, man gedacht, du magst überhaupt nicht so feiern. Und
naja, ich weiß ja nicht, was man feiert, also schon, aber dass ich, ja. Nein, feiern, ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, zu feiern.
Das weiß ich nicht. Könnte jetzt vielleicht mit der Wahl deines Getränkes zusammenhängen.
Ja, das könnte schon sein. Ja.
Okay, vielleicht ist dieses Elixier der Endlichkeit hemmend. Ja.
Die Lebensfreude hemmend, werden sie sagen.
Solltest du es einmal mit meinen bunten Getränken probieren, mit Glitzer und Schirmchen drinnen?
Nein, aber ja, ich weiß es nicht. Ja, ich kann es nicht sagen. Ja.
Also ich habe letztens einen Film gesehen mit dem Josef Hader und der Birgit Minichmayr in den Hauptrollen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Andrea lässt sich scheiden, heißt der. Und da gibt's ja diesen wunderbaren Dialog, wo auf die Frage, was man an einem Geburtstag eigentlich feiert, die Minichmayr total trocken antwortet, na, dass du in diesem Jahr nicht gestorben bist.
Also, ja, das ist sehr gut, das ist gut.
Und man dachte, das wäre eigentlich eine treffende Formulierung für dich.
Das ist sehr gut,
ne?
Ja.
Der Sieg über die Biologie.
Ja, das ist gut.
Du hast wieder ein Jahr der Schwerkraft getrotzt. Den Zerfall überlistet und.
Ja, das feiert man wahrscheinlich eh wirklich implizit. Also, man wird sagen, ja, dass der da ist und dass die gibt und dass man auf der Welt ist, das feiert man. Aber eigentlich feiert man wahrscheinlich, dass du da bist, ja.
Oder? Ja, vor allem, je älter man wird. Also ich habe diese Perspektive sehr treffend gefunden.
Ja, auf jeden Fall.
Einfach schlichtweg vergessen zu sterben in diesem Jahr.
Das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Der Philosoph, wie heißt der? Franz Wetz, glaube ich. Der beschreibt da in einem Buch ganz gut dieses Thema Geburtstag. Siehst du, das hätte ich mir aussuchen sollen, gell? Wenn ich mich nicht vorbereite auf unseren Podcast, das ist das Elend. Seit 30 Folgen nicht.
Das Klingt auch seit, ja, gibt es da irgendwie ein Äquivalent wie Jahrzehnte? Nein, gell? Also seit, ja, aber seit Jahren. Also wir sind ja mittlerweile auch schon mit unserer Pause jahrelang da. Und immer wieder fällt uns etwas ein und immer wieder, mal mehr, mal weniger gewollt, landen wir immer bei der Endlichkeit.
Ja, also, genau.
Wir kommen ja nicht aus.
Ist auch schon ein wenig verdächtig, ja. Ich hätte mir einen Podcast drüber. Schaut fast so aus. Also, ja, Wahnsinn, ja.
Ja, na gut. Also dann werden wir das ab sofort vielleicht ein bisschen anders sehen, den Tod als besten Partygast schlechthin oder so einladen zu unseren künftigen
Geburtstagen. Das ist ja sowieso. Das ist eh Partygast, der Gute. Das tat ich schon so. Wenn ich früher wie nur Bestatter war, oder jetzt vielleicht, oder jetzt mag ich es gar nicht mehr. Jetzt, musst du aufpassen, das ist witzig, was du das sagst. Wenn ich wo bin, was ich eh selten tue, weil ich ja nichts mehr hingehe, weil ich schon um 8 ins Bett gehe. Aber, wo man mich nicht kennt, früher noch, wenn ich gesagt habe, ich bin Bestatter, wie ich nur Bestatter war, das macht natürlich was. Da bist, ob du willst oder nicht, da müsst du halt schauen, ob ein anderer da sitzen, vielleicht ein Gerichtsmediziner oder weiß nicht was. Du bist der Mittelpunkt des Abends. Positiv wie negativ. Also ambivalent, aber Mittelpunkt. Also da dreht sich dann gleich vieles um deinen Beruf. Das macht sofort was. Oder wenn ich jetzt auch sage, was ich tue, Tod und Thanatologie und Sterben und Tod und Trauer, das ist nicht so, wie wenn man sagt, ja, ich bin Mechaniker oder so, dann könnte es dir passieren, wenn du sagst, du bist Mechaniker, dann dass wer sagt, du, bei mir klopft es da, beim, wenn ich einen 40er fahre, immer so stark. Was könnte das sein vielleicht? Aber sonst, wenn ich sagen würde, ich arbeite, weiß ich nicht, bei der Krankenkasse im Büro, ist das erledigt. Aber wenn ich das Thema, wenn man das anspricht, dann ist man besetzt. Da bist du dann besetzt mit Geschichten und Fragen und Geschichten vor allem.
Und keiner will unbedingt einen Termin bei dir als Bestatter.
Nein, als Bestatter nicht, aber jetzt schon. Das Seminare und so. Jucken tut das jeden. Ja, und wenn man das, also da bist du sehr wohl, partymäßig ist das gut.
Was sind so die Lieblings, gibt es also Fragen, die dich immer wieder, die immer wieder auftauchen oder die immer wieder aufgetaucht sind damals, als dann die Runde auf der Party war, du bist der Bestatter?
Ja, als Bestatter hast du wahrscheinlich schnell so Sachen wie, ja, da sollten die Menschen schnell so auf skurrile Dinge, wie ist das mit dem Scheintod oder dann kennt ja jeder irgendwelche Gruselgeschichten, die man gehört hat und die anscheinend stimmen, da war einmal, weißt du, diese Geschichten. Oder was so eine Standardgeschichte ist, ist, stimmt das, dass, wenn sich wer verbrennen lässt im Krematorium, dass dann in dieser Asche wirklich nur die Asche von meinem Opa ist oder so, oder schmeißen die gleich 10 Leichen in den Ofen rein und teilen das dann auf oder so, das ist, wenn ich für diese Frage, seit ich das beruflich mache, immer einen Euro kriege, hätte ich schon viel Geld.
Ja. Mir geht es ja so, wegen unseres Podcasts, dass oft so, man bitte fragt das einmal bei Gelegenheit den Martin.
Ja, was?
Weil erst letztens, weil du das mit dem Sarg angesprochen
fragst
hast.
Fragst
du
mir das nicht weiter dann?
Ja, weil ich es vergesse. Ach so. Weil ja, ich auch den 30. Vielleicht. Geburtstag schon.
Ja, vielleicht sollst du aber bei in der Glasl auch einen Kesselpappplein tun und nicht das, was du da drin hast.
Du meinst, auf das Elixier der Unverwüstlichkeit umsteigen.
Ja, das, was du da drin hast, verursacht wahrscheinlich diese, unterstützt diese Vergesslichkeit.
Aber es ist oft sehr hilfreich auch, muss ich schon sagen. Also wo war ich? Also bei dieser Frage, warum man eigentlich, da ging es so um Beerdigungen, die eigene in dem Fall, aber so, wer was so möchte und so. Und die hat dann gesagt, also sie will nur den billigsten und günstigsten Sarg, den es gibt, weil sie will eben verbrannt werden. Und der andere meinte dann, ja, da brauchst du eh keinen Sarg. Ja, und sie hat gesagt, nein, den braucht man sehr wohl, auch wenn man weiß, dass man verbrannt wird. Also ich kann nicht jetzt ökologisch offenbar bestimmen, weil ich mich verbrennen lasse. Ich mache das in einem großen, weiß ich nicht, Karton vom letzten Großeinkauf, den ich mir zuschicken habe lassen.
Naja, aber wenn du schon so eine ökologische oder ökonomische oder ökologische Umweltbegehrlichkeit in dir hast, dann würde ich mich von Haus aus nicht verbrennen lassen, weil das ist natürlich unökologisch wahrscheinlich bis dort hinaus. Also das ist ja ein hoher Energieaufwand.
Ah ja, stimmt eigentlich.
2 Stunden da reinhatzen, was die Erde sonst ja von selber erledigen würde. Ne?
Ja, aber halt mit dem ganzen Zersetzungsnebengeräuschen.
Naja, zu dem ist man ja tot. Das hat die Natur schon gut eingerichtet, dass du nicht tot bist, dass du das nicht mitkriegst. Das ist
Natur,
haben schon geschickt gemacht. Ja.
Aber so oft im Leben und Sterben geht es ja darum, was der Tod mit mir als lebende Person macht und die Vorstellung meiner eigenen Verwesung. Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal ausführlich darüber
gesprochen. Aber das Verbrennen, das löst sanftmütige Reaktionen aus. Wenn ich mir vorstelle, ich liege da drinnen in einer Rern und da wird 2 Stunden 2000 Grad fast draufgekatzt auf mich, da sagst du, schön stimmig, nein, wirklich tadellos. Also, so stellen wir in Frieden vor nachher.
Nein, aber es ist besser als die Würmer.
Ja, aber Würmer also, ist reiner. Erstens wären wir 1,80 beerdigt, da ist kein Wurm. Ja? Also was die eigentlich zusammenfrisst, sind nicht den eigenen Bakterien und so weiter. Aber das ist ja Naturpur. Wie sagt der Hofer oder irgendwer, zurück zum Ursprung oder so. Also das ist da konsequent. Und wenn schon die Dame, wer das gesagt hat, so ökologisch denkt, dann darf das da
Also interessant finde ich, dass dir das nichts ausmacht, diese Vorstellung. Du kannst dich ja auch visuell sehr gut einlassen auf derartige Geschichten, dass dich dieses langsame Verfallen immer stinkiger.
Das hat was Friedliches.
Ne? Was Friedliches.
Dieses Bild der Erde, dieses Bild von Stille, Ruhe, Friedhof, wie soll man sagen, ohne das jetzt da esoterisch verklären zu wollen, aber dieses sozusagen Eingehen in die Gesamtheit der Natur, also in einer Form der, weißt du, ich meine, ich denke, es haben ja schon, ich meine, das kann man wahrscheinlich gar nicht abschätzen, aber es wäre interessant, da mal irgendwie, ich weiß nicht, wenn man da fragen müsste, Biologinnen, Anthropologinnen oder so, wie viele Lebewesen in Form von Körpern es auf dieser Weltkugel bisher gab, sozusagen seit wann auch immer Leben entstanden ist in dieser Form von Körper, also, ne, also Stofflichkeit, also da sind ja schon wahrscheinlich eine unvorstellbare Milliardenzahl von Tieren verendet und verwesen da vor sich hin und wären halt dieser Humus oder was auch immer. Mhm. Eigentlich denke ich oft, ist die Weltkugel ein einzig Flieger der Komposthaufen, ne? Also die spannende
Weise. Ja, das stimmt, weil auch zu Lebzeiten noch unsere Zellen, oh, das muss ich jetzt total laienhaft wiedergeben, aber unsere Zellen erneuern sich ja so in einem 7-Jahres-Rhythmus und das tun sie zum Glück nicht gleichzeitig. Das heißt, ein Teil von uns löst sich immer auch von uns ab und fliegt herum. Also eigentlich ist das total unappetitlich.
Cool. Und alles ist, eigentlich, wenn man es ganz wahrscheinlich mikroskopisch anschauen würde, alles ist ein einziges Flirren und Flimmern von in sich verschränkten, weiß ich nicht, Teilen oder Molekülen oder weiß nicht, wie klein die Welt wirklich ist, wissen wir nicht.
Man liest ja immer wieder mal, also ich kenne dann diese Beiträge oft so beim Vorbeigehen und Lesen, immer wieder neue so Bestattungsgeschichten. Man kann sich irgendwie ganz biologisch, dass man schneller verrottet, wo man mit unterschiedlichen Naturmaterialien in so eine Box eingeschlossen wird und dann geht das ganz schnell irgendwie. Hast du es eigentlich je bereut oder so rückblickend jetzt, würdest du heute gerne Bestatter sein? Es liegt ja doch ein Zettel zurück bei dir. Wäre das spannender?
Ach so, so meinst du heute noch diese Entwicklung auch zum Thema, meinst du, oder?
Ja,
spannende Frage. Habe ich noch nie gestellt, wie du das sagst. Auf der einen Seite rein von Arbeitsprozedere her nicht. Also was da dran hängt an körperlicher Arbeit oder eigentlich nicht. Aber von der, sicher, die Bestatterkollegen zu beobachten, die Trauernden zu beobachten, in Leichnam wieder genau in den Blick zu nehmen, das habe ich ja früher öfter getan. Da war aber sicher noch zu wenig im Thema, dass ich oft mir einen Leichnam, wenn wir da einen Leichnam angezogen haben, im Kühlraum oder so, und dann ein Kollege geht und ich tue dann noch herum und dass ich öfter mal so ein bisschen davor stehen geblieben bin und geschaut habe, einfach einmal einen toten Körper ganz genau anschauen, ganz lang. Dieses Nichts, das er da uns erahnen lässt und so weiter. Ne? Wo ist der jetzt? Ja, also das ist, wow. Das ist schon spannend, das teile ich schon öfter gerne, vielleicht. Also den letzten Leichnam, den ich gesehen habe, war jetzt vor einem guten Jahr, wo sich da ein Freund erhängt hat, bin ich dann mit der Frau, mit den Kindern hingegangen, um einmal leiblich sich zu verabschieden. Also die wollten, dass ich mitgehe und mir ihn vorher anschaue, wie er ausschaut. Genau.
Ist es auch das, was du öfter auch mit dieser Strahlkraft des Leichnams bezeichnest?
Genau, wie man es, glaube ich, im Buch damals auch in diesem Letzthilfekursbuch oder Entschuldigung, in meiner Dissertation. Meine Dissertation trat sich ja nur um einen Leichnam. Also meine Dissertation hatte den Titel getragen damals, der Leichnam, das, Klammer auf, Klammer zu, Begreifbare der menschlichen Endlichkeit. Psychische Dimensionen in der Begegnung mit den Toten am Beispiel des Leichenberufsbestatter. Eine psychoanalytisch orientierte Feldforschung im Bestattungswesen.
So hat's na, Wahnsinn, das weißt du noch genau.
Und da war ich sehr stolz auf die Überschrift, das Unbegreifbare, weil er ist begreifbar. Ne? Also ich kann angreifen an Leichnam, da liegt er, da ist Körper und Verwesung und was dann halt alles passiert, biologisch. Auf der anderen Seite ist für uns dieser tote Körper so total unfassbar. Was ist da jetzt eingetreten? Was ist nicht mehr da, was zuerst noch da war? Dieses Leichenparadoxon, dieses Vertraute und Fremde zugleich, das ist zwar nur mein Vater, der da liegt, aber irgendwie überhaupt nicht mehr. Er ist es, er ist es aber auch gar nicht mehr. Und lauter solche Dimensionen schlagen da auf, nebst dem, was dann der tote Körper überhaupt in uns Lebende so auslöst. Ne? An schnöeren Gefühlen von unheimlich. Also ein total spannendes Momentum, der tote Körper. Nach wie vor in meinen Seminaren ein großes Thema im Letzte-Hilfe-Kurs. Also weil über den toten Leichnam kommen wir wunderbarsten in unsere tiefsten Tiefen hinein, wo es wirklich so zum eigenen Tod auch in uns sitzt. Und das hat meistens dann sehr wenig mit so einer rationalen Sachlichkeit zu tun, wie wir es gern haben würden, dass wir uns zum Tod verhalten können, so einmal sachlich und ist halt so und passt schon, der Tod gehört zum Leben und macht man nichts oder so. Ja, so, dass man schnell tut.
Weil du jetzt deine Doktorarbeit angesprochen hast und eben auch die Zeit als Bestatter, die ja dann extrem ja richtungsweisend für deinen weiteren Weg gewesen ist. Weißt du für dich noch den Moment oder die Situation oder die Zeitspanne, wo sich das in dir eröffnet hat, diese Faszination oder auch diese Suche nach Antworten in diesem Bereich?
Nein, also das kann ich nicht genau sagen, weil ich bin ja sehr mit jungen Jahren schon mit 17 zum Roten Kreuz gegangen, als Sanitäter. Nein, das weiß ich nicht, es hat nie diesen Moment gegeben. Also,
dass da eine Frage war oder so, die dich so gepackt hat oder eine Beobachtung eben vielleicht auch der anderen im Umgang mit den toten Körpern oder dem Verlust, dass du gesagt hast, da steckt so viel dahinter, das will ich jetzt irgendwie erforschen, das Thema.
Naja, allerdings weiß ich schon noch, warum ich da unbedingt Bestatter werden wollte. Einerseits hat mich brennend interessiert, wer sind diese Leute, die das getan den ganzen Tag und wenn man das den ganzen Tag tut, was macht es mit an, beziehungsweise in eine positive Richtung. Ich habe mir ja gedacht, dass Bestatter dann, dass ich da nur Menschen vorfinden werde, die dort arbeiten, die dann auch samt und sonders in dieses Nachdenken, in dieses Nachfühlen dieser Unfassbarkeit des Todes da eintauchen und da heraus sozusagen etwas für sich gewinnen vielleicht auch und jetzt nicht dieses, ja, genießt das Leben viel mehr, weil es den Tod gibt, sondern viel, viel breiter und tiefer. Aber da bin ich natürlich dann eines Besseren belehrt worden, dass man diese, nichts gegen die Bestatterkolleginnen und Kollegen, aber das findet man halt nicht vor. Also die machen diesen Beruf halt wie andere halt Tischler ist oder so oder Verkäuferin oder Zahnärztin oder so. Ja. Und das habe ich nicht vorgefunden. Aber ich glaube ganz eigentlich, das war also meine Frage ein bisschen in dieser Forschungsarbeit, in dieser Dissertation, weil da habe ich mir auch die Leichenberufe angeschaut. Also ich habe da viele Menschen, ich weiß es nicht mehr genau, 350 oder fast 500 Seiten transkribiertes Gesprächsmaterial von Menschen, die ich interviewt habe. Also Leichenberufe, Bestatterinnen oder Leute, die in der Pathologie arbeiten. Leichenberufe halt, Menschen mit Leichenberufen.
Das klingt so wild, ja.
Und da habe ich unheimlich viel Material. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf was wollte ich hinaus?
Ich glaube, ein bisschen über diese Persönlichkeit oder welche Menschen, was dich interessiert hat, welche Menschen da diese Berufe ausüben.
Da interviewt. Wo wollte ich jetzt hin?
Was ist das mit dem Alter?
Das ist Alter, ja.
Ja.
Käsepappel, der schützt doch nicht vor dem Alm.
Was für eine erschreckende so Erkenntnis.
Mehr Alkohol habe ich auch.
Dann vergisst man es zumindest, dass man es vergessen hat.
Genau, das hat ein Futter. Nein, auf jeden Fall, die machen diesen Beruf halt auch, wie andere Berufe machen. Da findet jetzt auch nicht extra Auseinandersetzung statt. Also das findet man aber überall. Also jetzt habe ich Seminare mit Berufskräften meistens, die auch sehr viel mit dem Tod konfrontiert werden und die würden schon viele von sich jetzt so sagen, weil ich diesen Beruf mache, lebe ich bewusst, aber wenn man das genauer abfragt, dass sich die Menschen anschaut, leben sie wie alle anderen auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie besonderer im Umgang mit sich oder mit, die haben genauso andere Geschichten und wie denn auch. Und auch jetzt da kein, aber man könnte schon, das ist ja dann natürlich bei mir weiter entstanden, sozusagen, was ich vielleicht auch jetzt mache, was genau könnten wir sozusagen in einer ganz genauen und ungeschönten Betrachtung des Todes an sich fürs Leben gewinnen. Abseits dieser Kalenderweisheiten, leb bewusster oder ich genieße jetzt mehr oder ich ärgere mich nicht so viel über jede Kleinigkeit, weil jeder, das ist ja viele Fans. Aber, also würde ich sagen, aber das treibt mich jetzt, kann man sagen, eigentlich, beziehungsweise, wie kann ich das übersetzen und wie kann man das Menschen zugänglich machen oder auch mir selbst noch mehr zugänglich machen oder Menschen noch mehr zugänglich machen, an dem arbeite ich vielleicht auch gerade.
Ja, das ist interessant, weil das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Also wenn man drauf schaut, dass diese Zeit, wo du als Bestatter gearbeitet hast, die ja, glaube ich, gar nicht so kurz war, 15 Jahre oder so, und dass trotzdem der Beginn war deiner Forschungszeit und welche Frage dich vielleicht heute jetzt mit diesem ganzen Wissen und Erfahrungen der letzten Jahre, du vielleicht diesen und jenen Protagonisten von damals neu dazustellen würdest.
Naja, sowieso. Und auch ganz andere Blickrichtungen würde einnehmen, auch bei der Dissertation. Ich würde die Dissertation wahrscheinlich ganz anders machen heute. Ich würde unser Buch, das wir beide geschrieben haben, Dr. Brein und der Tod, so wahrscheinlich gar nicht mehr schreiben. Ne? Das ist immer ein paar Jahre später, ist man wieder gescheiter und trotzdem gleich blöd. Aber, ne, also in 10 Jahren ist so. Ja. Und wie ja mal ein Schriftsteller gesagt hat, wir irren uns vorwärts. Ja,
ach, ne? Herrlich. Ja. Ich liebe diesen Satz.
Das ist halt so, ja. Das ist das Mut zum Unfertigen. Ne, braucht man, man ist ja nie fertig oder man kommt ja da nirgends an, ne, das ist eine Illusion. Also niemand kommt irgendwo an. Ne.
Diese Erkenntnis und vielleicht dann auch der versöhnliche Umgang damit, dass man nie ankommt, dass es nie diese Antworten gibt oder diese Geschichten oder Ansichten nie fertig erzählt sein können, das mag vielleicht dann auch eine dieser Früchte sein, die man erntet.
Mhm. Ja. Ich glaube ganz generell, jetzt unabhängig vom Tod an sich, ne, würde uns der Tod lehren, jetzt nicht, ne, sondern wie der Eidenschink von mir, sehr verehrter Psychologe, immer gesagt hat, sicher werden in der Unsicherheit. Mhm. Wir müssen wissen, dass wir nichts wissen. Was wäre Wahrheit? Was wäre, ne? Also, wenn ich Überzeugung habe, muss ich wissen, dass es Überzeugung ist. Ne? Keine Wahrheit. Oder wenn ich was glaube, dann hast du Glauben, nicht Wissen. Aber das macht ja nichts. Aber wir verwechseln das oft, weil es ein stabilisiert emotional. Jetzt sagen wir gerne, das ist die Wahrheit und das muss ich da verteidigen und ich muss das da, was weiß ich.
Also es ist interessant, Dinge. Dass du sagst, stabilisieren, dass man die vermeintliche Wahrheit immer so als fest und starr wahrnimmt, auch dann als Stütze, während das Gegenteil das schwammige, weiche ist und eben, wenn man tatsächlich nach Halt sucht, das im sprichwörtlichen Sinn nicht so die attraktivere Variante ist. Ja.
Ist vielleicht auch gar nicht notwendig, es scheint nur so zu sein, sozusagen, dass man diese Stabilisierung braucht, aber ich glaube, dass das vielleicht auch viel Leid erzeugt, sozusagen, muss man sagen.
Also diese Starrheit, meinst du, oder was meinst du?
Eine Wahrheit zu haben, was auch immer das ist. Also da werden natürlich jetzt religiöse Leute sofort rebellieren, oder so, aber was für Perspektive hätte man, ne? Dass ich, also in welcher Situation
einigen wir uns auf Momentaufnahme.
Momentaufnahme, ja genau, oder wie man in der Wissenschaft ja gut weiß oder sagt, ne, das gefällt mir natürlich sehr gut, dass man sagt, man ist immer nur am letzten Stand des Irrtums. Und so ist es wahrscheinlich immer, ne? Aber das beunruhigt zu viele Menschen viel zu sehr, weil man sagt, na, man braucht ja ein Fundament, man braucht ja was, man braucht ja einen Sinn, was zum Festhalten oder vielleicht irgendwelche ewig gültigen Wahrheiten, ne? Aber da kommen wir schnell in die Falle, auch zu wissen, was gut und böse ist und so weiter, und richtig und falsch, das sind so Fragen, ne? Das ist, oder Werte. Momentan ist es ja das sicher in dieser Coaching-Psychoszene, es ist anscheinend ganz wichtig, seine Werte zu kennen. Werte sind was ganz Instabiles. Die können morgen ganz anders sein. Wenn du morgen im Rollstuhl sitzt, abwärts gelähmt vom Halswirbel, hast du ganz andere Werte wie heute. Oder so. Oder was ich meine? Also das ist, oder das Glas halb voll, halb leer. Ja, das kommt drauf an. Wenn ich vorher gerade 3 Käsepappeltee getrunken habe, wird es halb voll sein. Wenn ich schon 2 Wochen nichts mehr getrunken habe, dann wird es halb leer sein. Also das ist wahrscheinlich so irgendwie immer. Also es ist nicht, aber wir haben so einen Drang nach Vereindeutigung, ne, und der Welt. Aber das sind so kleine Aspekte, die uns der Tod eigentlich aufweichen würde, wenn man ganz genau schaut. Sicherheiten werden wir nicht kriegen. Ne?
Spannend würde ich es trotzdem finden, wie der Martin von heute in einem jüngeren Ich, wie du deinen Beruf vielleicht wählen würdest. Ob es nochmal ein Bestatter wäre?
Ich glaube, nein, ist ja Blödsinn jetzt. Aber wenn du mich jetzt fragst, nein, ich war was anderes.
Weißt du was?
Na, hätte ich damals sozusagen diese persönliche Entwicklung schon ein bisschen gehabt. Ich komme aus einer sehr, ne, wie man auch sagt, bildungsfernen Schicht und vielleicht auch eher aus sehr schwierigen Situationen, Verhältnissen. Ich hätte, ja, was mich so ein wenig immer hat, ist so, alles, was mit Juristerei zu tun hat.
Wirklich?
Ja, Rechtsanwalt, also Staatsanwalt oder sowas oder Polizei durchaus in diese Richtung was, also so Sachen. Ja, das ist
sehr
so
interessant, da hätte ich alles verwettet.
Ich habe sogar einmal wie Vierer, nein, ich weiß es nicht mehr, ich war irgendwie Mitte in die 20er Jahre so in meiner Suche der Berufsorientierung, da war ich noch nicht in der Bestattung, aber so, da habe ich mal eine Phase gehabt, wie Buschauffeur war, bis ich dann in der Bestattung gelandet bin, so, da war dann einmal eine ganz massive Suche, da wollte ich auch von Krankenpfleger bis was der Teufel was alles werden und da habe ich dann sogar einmal auf der Polizei in Wels angerufen und habe so irgendein so einen Obermenschen da irgendwie erwischt oder halt nach dem gefragt und habe den gefragt, was ich tun soll. Also ich bin, weiß ich nicht, 25 Jahre alt oder so und ich möchte vielleicht Polizist werden und ich habe aber das Militär nicht gemacht. Also ich müsste, dann hat der gemeint, naja, dann müsstest du zuerst zum Bundesheer gehen und so und das nicht. Und er hat gesagt, witzig, das kann ich mich noch genau erinnern, er hat gesagt, ich gebe Ihnen den väterlichen Rat, dann ist es nicht. Das zahlt sich quasi nicht aus. Und das finde ich lustig, weil solche Begegnungen entscheiden oft ihr Leben. Ne? Weil heute zum Beispiel weiß ich, ich mache viel für die Polizei, ja? Mhm. Also seminartechnisch. Mhm. Und heute weiß ich, ja, die Polizei händeringend froh Menschen. Ne? Also die haben die Altersgrenze gesenkt, was den Aufnahmekriterien betrifft, die Körpergröße, die sportliche Eignung. Würde die heute jemanden anrufen mit 25 und erwischen sie das, würde sagen, ja unbedingt, und kommen sie mal vorbei, dann plaudern wir und machen sie halt das Militär, dauert den 8-9 Monate fertig aus. Und das ist witzig, ne? Hätte der so reagiert, war ich vielleicht drauf eingestiegen. Ne? Aha. Hätte mir die abgeholt, sozusagen, in mein vielleicht Begehren, das zu werden, hätte ich, das wäre schon so Kriminalpolizei, so Sachen.
Aber da kommt schon, die Psychologie
dann. Ja, eben. Und bei der Juristerei ja auch sehr stark. Mhm. Also was, je nachdem, was man tut, aber ich war einmal bei einer Gerichtsverhandlung dabei, wo es um Mord gegangen ist, um einen Dreifachmord eigentlich, und ich war gefesselt von all diesen Zugängen da bei Gericht, nämlich das ist eine Hochleistung einer Gesellschaft und wir müssen dringend alles tun. Ich glaube, was wir am meisten aufpassen müssen in einer Gesellschaft, ist aufs Rechtssystem, dass das ja nicht da herumgedreht wird sozusagen. Also was man da schafft, ist vollkommen von jeder Emotionalität zu abstrahieren auf die reine sachliche Ebene sozusagen. Das ist total spannend. Also das ist so spannend. Da war ich ganz begeistert damals. Ich war damals gepackt von dieser Verhandlung. Die hat 2 Tage gedauert.
Das verstehe
ich. Ich war gepackt von dem. Also wie man da umgeht mit so einem Thema, wie der Richter agiert, wie die Anwälte da agiert haben, wie dieser Gerichtsgutachter, der heute sehr prominent ist, der war damals noch sehr unbekannt, der Reinhard Haller.
Reinhard Haller.
War der Gerichtsgutachter, Gott. Dann dieses psychiatrische Gutachten da verlesen von dem Täter, das war ein 17-Jähriger, der Vater, Mutter, Bruder erschossen hat. Unglaublich spannende Welt. Da ist das, was ich in der Bestattung erlebt habe, fast ein Lerchalschaß an Spannung, also an interessant auch. Also das, sowas interessiert mich halt, aber mich interessiert schnell vieles.
Verstehe ich. Das hat mich auch immer wahnsinnig interessiert, eben auch Reinhard Haller, seine Bücher. Hat er auch mal das Glück, ihn sogar interviewen zu dürfen.
Ach so.
Ja, ganz faszinierende Persönlichkeit.
Er trinkt sicher auch einen Käsepappeltee.
Na, natürlich. Jeder, der etwas auf sich hält, trinkt Käsepappeltee. Ja, spannend. Da hat sich jetzt ein ganz neuer Martin für mich aufgetan, der entweder Polizist oder kriminalpsychologische
oder Richter oder Jurist oder Strafverteidiger oder sowas oder Anwalt. Mir taugt da das Anwaltsthema irrsinnig. Also ein Freund von mir ist Anwalt und wie ich gesagt habe, wenn ich auf eine Party war oder wo, wie du gesagt hast, ich sage, ich bin Bestatter, bist der Mittelpunkt. Mhm. Wenn ich halt wo jemanden trifft, der Anwalt ist, dann ist der für mich der Mittelpunkt bei den Löchern, die mit 1000 Fragen. Also weil ich nicht jetzt dort, wie ist das, darf mein Nachbar da den Kirschbaum haben, sondern ich will dann so Sachen wissen, weiß ich nicht, wie die da denken. Und vor allem haben die Juristen eine unglaublich tolle Sprache. Es muss ja alles, jeder Lebensumstand, jedes Lebensthema muss juristisch in der Sprache gegossen werden. Und darum sind ja viele Juristen Schriftsteller. Der Ferdinand Schirach, ne? Schirach ist Strafverteidiger gewesen. Ist, ne? Und so. Die müssen Geschichten erzählen können und Worte finden sozusagen. Das taugt man einfach. Also das ist halt was.
Ja, und allein der Begriff der Gerechtigkeit und wer wie was als gerecht oder spannend, ungerecht empfindet, eröffnet natürlich ein Spektrum an Variablen und großartig, da kann man sich drin verlieren.
Ja.
Martin, ich hoffe sehr, dass wir auch noch bei Folge 60 uns zuprosten können, ob mit Käsepappeltee oder vielleicht ganz wenn's rebellisch.
Wenn du nicht zu viel reinschützt in dein Glasl, dann wird es nur 30 Mal gehen, aber desto mehr du von dem trinkst, desto schwieriger wird es.
Vielleicht bist du dann ganz rebellisch und stoßt mit Kamillentee an. Wir werden sehen. Ja, oder es bleibt der Käsepappeltee dein Fels in der Brandung auf für immer.
Für immer. Hey, soll ich noch einen Witz erzählen? Oder ich habe einen Witz, der, aber ich weiß nicht, ob er rassistisch ist. Nein, ist er nicht. Ich hab mir schon einen Bekannten erzählt, der Pole ist. Also, das ist ja, glaube ich, sollen wir ihn probieren? Du kannst das ausstellen. Beurteilst du das? Ethikrat-Kommission.
Mhm, genau.
Aber habe ich dir denn einmal erzählt, wo der Pole in die Apotheke geht bei uns? Und kennst du den?
Nein.
Ein Pole geht in die Apotheke irgendwo in Österreich und sagt zum Apotheker: Grüß Gott, bitte sagen Sie mir, wann geht der nächste Flieger nach Warschau? Sagt der Apotheker: Hören Sie, das kann ich nicht sagen. Das ist der geht wieder raus, der Pole. Nach 5 Minuten kommt der Pole wieder hin. Er sagt zum Apotheker: Bitte, sagen Sie mir bitte, wann geht der nächste Flieger nach Warschau? Sagt der Apotheker: Kommen Sie mit. Geht er mit dem vor die Tür raus am Gehsteig und sagt zum Polen: Schauen Sie, was da oben steht. Apotheke. Sagt der Pole: Ja, weiß ich, steht da oben Apotheke. Aber schaust in Auslage, steht da Pollenfluginformation. Der ist lieb, oder? Der ist so lieb, also das gefällt mir.
Der ist wirklich süß, ja. Oh, Na, den lassen wir drinnen.
Lassen wir drin.
Auf deine Verantwortung. Auf meine,
ja, genau.
Also jeder, der sich jetzt vielleicht irgendwie nicht so gut fühlt mit diesem Witz, der schreibt an undaus@gmx.net oder auch gerne eine Kurznachricht auf unseren Facebook-Profilen oder Instagram.
Genau.
Die sollen sich dann alle bitte direkt an dich wenden.
Genau. So wie sagt man da heute? Shitstorm quasi. Nein, der ist ja nett. Die habe ich das jetzt schon immer erzählt in meinen Seminaren.
Du hast den auch sehr leidenschaftlich erzählt.
Menschen drinnen aus allen Kulturen, das ist immer nett.
Ah ja, immer gut überstanden.
Ja, nein.
Warte, zum Abschluss möchte ich noch auf deine Homepage für heute hinweisen. Die ist www.martinbrein.at. Da kann man auch alle 30 Folgen, dass ich es rauskriege, nachhören und über deine Arbeit natürlich lesen. Und
die Homepage wird jetzt einmal heuer wahrscheinlich im Laufe des Jahres ein bisschen umgebaut thematisch.
Mhm. Aha. Mhm. Okay, dann lassen wir uns überraschen oder willst du uns einen Ausblick geben?
Nein.
War nur so dahin gedacht.
Genau, das wird, ja, aber ich habe, ich habe gesehen jetzt, dass ich auf meiner Homepage diese letzte 29er Folge nicht drauf habe, das muss ich nur der Agentur sagen.
Das heißt ja, die Jubiläumsausgabe da drauf ist. Dann stoßen wir doch nochmal an zum Abschluss und dann freue ich mich auf die nächsten 30 Folgen hier
in diesem
Theater.
Und aus.
Und aus.